Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Mit Margarete Wohlan am Mikrofon. Der Völkermord in der bosnischen Stadt Srebrenica jährt sich in diesen Tagen zum 25. Mal. Er steht nicht nur für das größte Kriegsverbrechen in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, sondern er ist auch ein Symbol für das Versagen der Völkergemeinschaft. Damals, im Juli 1995, ermorden serbische Soldaten rund 8000 muslimische Bosnier. Und die Truppen der Vereinten Nationen, die niederländischen Blauhelmsoldaten, schauen weg. Einer, der das mit angesehen hat, ist Hasan Nuhanovic. Damals arbeitet er als Dolmetscher auf dem UN-Gelände bei Srebrenica. Danach weiß er, die niederländischen UN-Truppen in Srebrenica haben eine Mitschuld an dem Massaker. Und er wagt etwas Außergewöhnliches. Paul Hildebrand über einen mutigen Mann, den die Geschichte nicht loslässt. Und über das, was vor 25 Jahren wirklich geschah.
Okay, let me just ask you.
Im Skype-Video blickt mich ein grauhaariger Mann an, in dessen Gesicht sich tiefe Furchen gegraben haben. Hasan Nuhanovic sitzt in Sarajevo, Hauptstadt von Bosnien-Herzegowina. Er ist 52 Jahre alt und Vater einer Tochter. Vor 25 Jahren hat Nuhanovic den Völkermord in Srebrenica überlebt. Seine ganze Familie wurde von serbischen Soldaten ermordet. Doch für ihn waren nicht nur die Serben verantwortlich für den Tod seiner Familie. Er glaubt, auch die niederländischen UN-Soldaten haben eine Mitschuld an ihrer Ermordung. Nach Ende des Bosnienkrieges begann er deshalb einen historischen Prozess. Er verklagte den niederländischen Staat. Nuhanovic gegen die Niederlande.
Sie haben behauptet, sie hätten meine Familie nicht den Serben ausgeliefert. Nicht nur meine Familie. Sie haben gesagt, sie hätten niemanden an die Serben ausgeliefert. Und ich wollte Gerechtigkeit. Ich wollte, dass das Gericht bestätigt, dass ich die Wahrheit sage und nicht sie.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Die jugoslawische Luftwaffe griff heute wieder die Brücke über die Save an. Einzige Verbindung.
Nuhanovic stammt aus einem kleinen Dorf im Osten des Landes. Als im Frühjahr 1992 der Krieg um das zerfallene Jugoslawien ausbricht, flieht er als 24-Jähriger mit seiner Familie vor den serbischen Truppen in die Berge. 6 Monate sind sie unterwegs. Dann erreichen sie die Stadt Srebrenica.
Wir wussten, dass Srebrenica in derselben Situation war wie die Dörfer in den Bergen. Aber wenn du eine Stadt erreichst, glaubst du, zumindest weiß die Welt nun, wo du bist. Sie haben wenigstens eine Referenz auf der Karte. Und wir haben gehofft, die Welt wird etwas unternehmen.
Am 17. April 1993 erklären die Vereinten Nationen die Stadt Srebrenica zu einer Schutzzone. 2 Jahre lang bewachen internationale UN-Truppen den kleinen Ort. Zuerst kanadische Soldaten und anschließend niederländische Truppen. In dieser Zeit lernt Nuhanovic Englisch mit einem alten Schulbuch. Schon nach wenigen Monaten beginnt er als Dolmetscher für die Niederländer zu arbeiten. Es wird ihm später das Leben retten.
Ich war in einer Situation, in der ich lernen musste. Ich hatte keine Wahl. Ich habe mir jeden Tag selbst gesagt, lerne, lerne, lerne. Jeden Tag.
Als der serbische General Ratko Mladic am 6. Juli 1995 seinen Angriff auf Srebrenica beginnt, leisten die niederländischen UN-Soldaten kaum Widerstand. Sie überlassen den Serben die Stadt. Die Menschen fliehen in Panik aus ihren Häusern und versuchen, auf das Gelände der UN-Soldaten in Potocari zu gelangen, das nur wenige Kilometer außerhalb der Stadt liegt. Auf Videoaufnahmen aus der Zeit sieht man hunderte Menschen, die sich verzweifelt vor das Gelände drängen. UN-Soldaten mit blauen Helmen bewachen die Eingänge. Sie lassen niemanden rein. Nuhanovic zählt zu dem Zeitpunkt bereits offiziell als UN-Mitarbeiter. Er und seine Familie dürfen deshalb auf dem UN-Gelände bleiben. Noch immer hoffen sie, die Niederländer werden sie beschützen. Doch dann kommt alles anders. Es ist der 11. Juli 1995, als Ratko Mladic triumphierend in die Stadt Srebrenica einfährt. Ein kleiner Mann mit breiten Schultern in Camouflage-Uniform. Ein Kameramann begleitet ihn. Die Videos werden später vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag gezeigt, wo man Mladic wegen Kriegsverbrechen anklagen wird. Doch in diesem Moment ist Mladic der Sieger. Nicht einmal eine Woche hat er gebraucht, um Srebrenica einzunehmen. Die Stadt ist komplett verlassen. Ein Panzer der UN liegt im Straßengraben. Seine Kommandeure beglückwünschen ihn, küssen ihn auf beide Wangen.
Wir geben diese Stadt dem serbischen Volk als Geschenk. Endlich ist die Zeit gekommen, um Rache an den Türken zu nehmen.
Mit den Türken meint er die muslimische Bevölkerung des Landes Bosnien-Herzegowina. Vermutlich plant er bereits in diesem Moment eines der schlimmsten Massaker in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Einen Völkermord. Am Abend des 11. Juli fährt der niederländische UN-Kommandeur Thomas Karremans nach Srebrenica, um mit Mladic zu verhandeln. Dreimal werden sie sich insgesamt treffen, um über die Zukunft der Flüchtlinge zu sprechen. Auch von diesem Treffen gibt es Filmaufnahmen. Mladic und Karremans stehen sich gegenüber. Sie sind umringt von serbischen Soldaten.
Was ich immer zu sagen pflege, ich bin nur ein Klavierspieler. Erschießen Sie nicht den Klavierspieler.
Sie sind ein lausiger Klavierspieler.
Am folgenden Tag übergeben die Niederländer alle Flüchtlinge an die Serben. Auch jene, die auf dem UN-Gelände Zuflucht gefunden hatten. Nuhanović als Mitarbeiter darf bleiben. Seine Familie muss gehen. Er wird sie nie wiedersehen. In den Stunden darauf trennen die serbischen Soldaten die Männer von den restlichen Flüchtlingen und fahren sie in Bussen aus der Stadt heraus. Rund 8000 Menschen werden in den folgenden Tagen erschossen und verscharrt. Ein brutaler Massenmord. Am 21. Juli 1995 verlassen die niederländischen Soldaten die Stadt Srebrenica. Sie wissen noch nichts von den Morden. Zum Abschied trinken Mladic und Karamans gemeinsam Schnaps und lassen sich dabei filmen. Auch Hasan Nuhanović darf im Konvoi der UN-Truppen bis nach Zagreb mitfahren.
Die Niederländer haben uns gesagt, es ist vorbei, wir haben euch von Srebrenica nach Zagreb mitgenommen. Jetzt müsst ihr den Stützpunkt verlassen. Ihr seid jetzt auf euch alleine gestellt. Just in dem Moment, als wir ankamen.
In Zagreb kennt Nuhanović niemanden. Tagelang irrt er übers Gelände der Vereinten Nationen und versucht herauszufinden, was mit seiner Familie geschah. Zu diesem Zeitpunkt kursieren nur Gerüchte über die Massaker.
From that day I started to demand from United Nations to look for the missing people from Srebrenica.
Von dem Tag an habe ich von den Vereinten Nationen verlangt, nach den Vermissten von Srebrenica zu suchen. Ich lief von einem Büro zum nächsten, ich lief zum Internationalen Roten Kreuz, ich lief überall hin, um den Leuten zu erzählen, was in Srebrenica geschehen war und dass mehrere tausend Menschen vermisst sind. Niemandem von den Leuten in Zagreb war bewusst, dass die niederländischen Truppen all diese Menschen an die Serben übergeben hatten.
Als ihm niemand helfen kann, beschließt er, wieder zurück nach Bosnien zu gehen und sich selbst auf die Suche zu machen. Noch einmal heuert er als Dolmetscher bei den Vereinten Nationen an. Nur so kann er unbehelligt serbische Gebiete betreten. Während er für die UN übersetzt, befragt er nebenher Zeugen, sichtet Dokumente, sucht die Massengräber und findet nach und nach heraus, was in Srebrenica geschah. Immer mehr bekommt er das Gefühl, die Niederländer hätten das Morden verhindern können. Nur ein Jahr nach Kriegsende beginnt in Den Haag ein historischer Prozess um die Kriegsverbrechen im Bosnienkrieg. Auch der Niederländer Thomas Karremans muss vor Gericht aussagen, festgehalten auf Film.
Are you a member of the Dutch military?
I'm a member of the Dutch military.
Did you participate in UN peacekeeping operations in Bosnia and Herzegovina?
Yes, I did, sir.
Where were you assigned in Bosnia and Herzegovina?
I was assigned in Bosnia and Herzegovina. Last year, from January up to July, in Srebrenica.
In den Niederlanden wurde Karremans für seine Verdienste in Bosnien ausgezeichnet. Vor Gericht zeigt Karremans keine Gefühle. Er sagt, er sei sich keiner Schuld bewusst. Er habe nichts für die Flüchtlinge in Srebrenica tun können. Als Nuhanović sieht, wie Karremans jegliche Schuld von sich weist, empfindet er das als Schlag ins Gesicht. Er glaubt, Karremans lügt. Und er habe schon damals in Srebrenica seine eigene Regierung angelogen, als er behauptete, es gebe in Srebrenica vor allem Frauen und Kinder und kaum Männer.
On, I think, 12 July, the Prime Minister of the Netherlands from The Hague called Karremans by telephone.
Am 12. Juli rief der Premierminister aus Den Haag Karremans per Telefon an und fragte ihn, sag uns sofort, wie viele Männer befinden sich auf dem Stützpunkt. Er antwortete, nur wenige. Und das war eine Lüge. Er hat mit Absicht gelogen. Selbst das Büro des Premierministers sollte nicht wissen, dass es diese Männer auf dem Stützpunkt gegeben hatte, weil er glaubte, sonst würde ihm Den Haag den Auftrag geben, etwas wegen dieser Männer zu unternehmen.
Nuhanović glaubt, Karamanz habe große Angst vor den Serben gehabt und deshalb nichts unternommen. Von Anfang an sei versucht worden, zu vertuschen, was in Srebrenica geschah. Im Jahr 2002 geht Nuhanović deshalb einen ungewöhnlichen Schritt. Er verklagt den niederländischen Staat.
That was when I realized that they will never admit what they did.
Mir wurde klar, dass sie niemals zugeben werden, was sie getan haben. Sie werden es nur zugeben, wenn ich sie vors Gericht bringe. Die Holländer wollten alles vertuschen. Deshalb habe ich beschlossen, ich gehe vors Gericht und beweise ihre Schuld.
11 Jahre lang dauert der Prozess. Schließlich bekommt Nuhanović recht. Das Gericht urteilt, die Niederländer hätten die Flüchtlinge auf dem UN-Gelände nicht ausliefern dürfen. Den Reportern sagt Nuhanović damals, dass er überrascht ist von seinem Sieg.
But it's a surprise for you, I guess.
This one, this case, it is. It is because I had negative experience in the past. So this is really a positive turn, you know.
Heute lebt Nuhanović in Sarajevo. Erst vor kurzem hat er seine Promotion über Kriegsverbrechen während des Bosnienkriegs verteidigt. Noch immer kämpft er darum, die Ereignisse in Srebrenica nicht vergessen zu lassen. Er hat 2 Bücher über Srebrenica geschrieben und führt Journalisten durch die Gedenkstätte, die nun auf dem ehemaligen Gelände der Vereinten Nationen steht. Fast 7 Jahre ist es nun schon her, dass er als Sieger aus dem Gerichtssaal ging. Nuhanović sagt, er habe damals gehofft, mit der Anklage etwas anzustoßen, die Welt etwas gerechter zu machen. Doch seitdem sei wenig passiert. Und das schmerzt ihn.
Wir waren jung und enthusiastisch damals. Und das war einer der Gründe, warum wir den Prozess angefangen haben. Aber das war bloß der Anfang und es hat uns 11 Jahre gekostet. Selbst der mutmaßliche Mörder meiner Mutter arbeitet noch im selben Gebäude wie ich. Ich habe ihn vor Gericht gebracht und ihn angeklagt. Aber nichts ist passiert.
Die Enttäuschung ist Hasan Nuhanović anzuhören. Denn auch wenn er Recht bekommen hat vor dem obersten Gerichtshof der Niederlande in Den Haag, Gerechtigkeit sieht anders aus. So wurde der UN-Kommandeur Karamanz später zum Oberst befördert. Und doch, auch das sagte Hasan Nuhanović unserem Autor Paul Hildebrand. Leben heißt weitermachen. Die bosnische Stadt Srebrenica wird bis heute vom Völkermord vor 25 Jahren geprägt. Die Tatorte sind überall. Dazu kommen serbische Bewohner, die leugnen, dass das, was passiert ist, Völkermord gewesen ist. Und bosnische Muslime, auch Bosniaken genannt, die in dieser feindseligen Umgebung zu leben versuchen und ihre Toten nicht vergessen können, wie sie unserer Korrespondentin Andrea Bär erzählten.
Ramiz Nukić und Sadik Selimovic streifen durch die dichten, hügeligen Wälder nahe Srebrenica. Die helle Vormittagssonne scheint durch die grünen Blätter. Ramiz Nukić bückt sich, schiebt Laub und Erde weg und nimmt ihn dann ganz behutsam in die Hand, den menschlichen Schädel, den er vor kurzem gefunden hat. Mein Ziel war es eigentlich, meinen Bruder, meinen Vater und meinen Onkel zu finden. Das ist mir aber nicht gelungen. Sie wurden in Massengräbern gefunden. Ich habe aber gesehen, dass viele Skelette und Knochen in den Wäldern, Bächen und auf den Feldern herumliegen. Da habe ich mich entschlossen zu suchen. Der schlanke, fast hagere Bauer ist jetzt 59. Er hat bisher rund 300 Skelette, Schädel, Knochen oder Knochenteile gefunden und damit unendlich viel getan für die ruhelosen Angehörigen, die nun wenigstens Gewissheit haben, meint Sadik Selimovic. Er raucht und fährt sich durch die dichten weißen Haare. Dieser Wald hier, der lässt den 62-Jährigen nicht unberührt. Er selbst überlebte durch viele Zufälle. Doch 3 Brüder, der Vater und viele weitere Angehörige sind tot. Seinen Bruder Hajrudin fand er ganz in der Nähe hier. Sabahudin, den Jüngsten, den sucht er noch. Das sind Situationen, in denen ich Gott bitte, dass es sich um meinen Bruder handelt. Mein Bruder ist nämlich 3 Monate lang durch diese Wälder hier geirrt. Ich wünsche es mir, dass er es ist. dass ich zumindest einen Knochen von ihm finde, dass er Ruhe findet und dass ich weiß, wo sein Grab ist, damit wir es besuchen können. Sadik Selimovic erfährt als Erster, wenn Ramiz Nukić menschliche Überreste findet. Er arbeitet für das bosnisch-herzegowinische Institut für Vermisstensuche. Er hält den Fundort von menschlichen Überresten fest, informiert Staatsanwaltschaft, Gerichtsmedizin und Polizei, bevor die Überreste dann in Tuzla forensisch untersucht und wenn möglich zugeordnet werden. Die Lösung dieser Frage ist sehr, sehr, sehr wichtig. Aber das Problem ist, dass auf allen Machtebenen Menschen sitzen, die an solchen Verbrechen beteiligt waren. Von der kommunalen Ebene bis hin zu der höchsten Ebene im Staat. Es gibt einfach keinen politischen Willen. Und ihnen ist die Lösung dieses Problems überhaupt nicht wichtig. Einige Kilometer Luftlinie entfernt von den Wäldern liegt Srebrenica. Dort ist es an diesem Tag regnerisch und der dunkelhaarige Adis sitzt vor dem Haus an der Hauptstraße und trinkt Kaffee aus einer kleinen weißen Tasse. Entlang der Straße sind viele leerstehende Häuser, zerschossen und ausgebrannt. Vor 13 Jahren kehrte der 22-jährige Bosniake nach Srebrenica zurück. Doch viel los ist hier nicht, meint er. Was das Ausgehen angeht, kann man von einem Minimum sprechen. Hier gibt es nur ein paar Cafés und Kneipen und das ist alles. Wenn wir etwas mehr wollen, dann müssen wir nach Bratunac fahren. Der Völkermord, sagt er, spielt für ihn keine Rolle. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, weil ich das nicht erlebt habe. Es ist anders für die Kinder, die das erlebt haben, die hier im Krieg waren, als für uns, die wir nach dem Krieg geboren sind. Dieses Bild vermitteln mehr die Medien. In der Realität sitzen wir hier und verbringen Zeit zusammen. Der junge Fabrikarbeiter blickt die Straße entlang, die sich durch Srebrenica schlängelt. Sie ist mit blutigen Erinnerungen kontaminiert. Am 11. Juli 1995 marschiert hier die bosnisch-serbische Armee in die gefallene UNO-Schutzzone Srebrenica ein. Und unter dem Kommando von Ratko Mladic beginnt der systematische Völkermord. Ein älteres Ehepaar schleppt sich langsam diese Straße hinauf. Auch sie, Rückkehrer aus Tuzla im bosniakisch-kroatischen Landesteil. Ich finde es hier schön. Ich teile die Menschen nicht ein in Serben und Muslime. Wir besuchen uns, kommen gut miteinander zurecht und trinken Kaffee zusammen. Über Völkermord werde nicht gesprochen, über Abwanderung und Arbeitslosigkeit dafür umso mehr. Der weißhaarige Mann hat noch 3 Jahre bis zur Rente. Doch wie er die ohne Job überbrücken soll, ist dem Ehepaar ein Rätsel. Schwer, unheimlich schwer ist das Leben hier. Die Häuser sind leer. Es lebt praktisch niemand mehr hier. Und die wenigen, die noch da sind, werden auch gehen. Denn man kann ja nicht von Luft leben. Wenn ich jünger wäre, ginge ich auch weg. Kein Geld, keine Rente. Im Vergleich zu anderen Gemeinden können wir stolz auf die wirtschaftliche Entwicklung sein. Betont hingegen Mladen Grujic, der erste serbische Bürgermeister von Srebrenica seit Kriegsende. Rund 700 Menschen hätten in den beiden Erzbergwerken Arbeit gefunden. Weitere seien in der Autobranche beschäftigt und die nahegelegenen Kurheilquellen sollen irgendwann wieder Touristen anlocken. Wir haben eine gute Statistik, was Arbeitslosigkeit angeht. In den Grundschulen gibt es etwa 450 Schüler, aber jedes Jahr werden es weniger Erstklässler, weil junge Leute und Familien in größere Gemeinden abwandern. Srebrenica liegt im serbischen Landesteil Teil von Bosnien und Herzegowina. Rund um den Gedenktag am 11. Juli häufen sich feindselige Vorfälle, sagt Asia Osmanovic, Historiker an der Gedenkstätte Srebrenica, einige Kilometer entfernt auf dem ehemaligen UN-Stützpunkt in Potocari. Seit 2007 ist die Gedenkstätte eine zentralstaatliche Institution und wird von der Bundespolizei bewacht. Es gab keine Angriffe auf die Gedenkstätte, aber es gab und gibt immer wieder kleinere Provokationen, zum Beispiel, wenn Serbien bei einem Fußballspiel oder in einer anderen Sportart gewinnt. Dann gibt es lange Autokolonnen von Bratunac nach Srebrenica. Wenn sie an der Gedenkstätte vorbeifahren, provozieren sie, indem sie singen, schimpfen oder etwas werfen. Auch bei Hochzeiten gibt es solche Provokationen. Serben und Bosniaken, also muslimische Bosnier, leben in Srebrenica gut zusammen, sagt der serbische Bürgermeister Mladen Grujicic. Einen Völkermord hat es aus seiner Sicht ohnehin nicht gegeben und beide Seiten hätten gelitten. In Srebrenica sind 1995 Verbrechen passiert, aber kein Völkermord. Und die Position des serbischen Volkes diesbezüglich ist klar. Und damit nicht genug, prangt am Ortseingang von Srebrenica ein überdimensionales Plakat, das den serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić zeigt. Das dankbare Srebrenica steht darunter und Bürgermeister Mladen Grujicic erklärt das so. Vučić hat beschlossen, dass Serbien Srebrenica umgerechnet 5 Millionen Euro spendet. Das war eine direkte Unterstützung für das Budget und Infrastrukturprojekte, die wir auf Schritt und Tritt sehen können. Serbische Politiker, Medienvertreter, Wissenschaftler, Intellektuelle, normale Bürger, alle leugnen den Völkermord strategisch, sagt Emir Suljagic, Direktor der Gedenkstätte Srebrenica. Strategie Nummer 1 heißt, Bosniaken sind gar kein Volk, also kann es keinen Völkermord gegeben haben. Strategie Nummer 2, absurde Argumente gegen das Jugoslawien-Tribunal und dessen Urteile oder auch das Anzweifeln von Zahlen. Es ist ganz einfach, wenn Sie die Familie eines Menschen töten und das Haus niederbrennen, dann ist die Erinnerung daran alles, was bleibt. Und leugnen ist ein Angriff auf die Erinnerung an das, was passiert ist. Das Leugnen von Genozid unter Strafe stellen, eine Bildungsreform und Täter strafrechtlich verfolgen, das wäre aus Sicht von Emir Suljagic dringend nötig. Und die noch vermissten Ermordeten finden, so wie Sadik Selimovic und Ramis Nukic es in den Wäldern um Srebrenica tun. Ramis Nukic versteckt den weißbraunen Schädel wieder unter dem Baum. Vor Tieren, doch vor allem vor den serbischen Bewohnern dieser Gegend, wie er sagt. Darunter viele Täter, Helfer und Mitwisser des Völkermords, den die Soldaten der bosnisch-serbischen Armee von Ratko Mladic im Juli 1995 unter tatkräftiger Hilfe begehen, von örtlicher Polizei und serbischen Zivilisten, sowie Baggerfahrer, die bereitwillig Massengräber ausheben oder Leichenteile auf mehrere Gräber verteilen, um die Suche zu erschweren. Viele kennt Sadik Selimovic persönlich. Alle ihre Kräfte sind auf das Leugnen ausgerichtet, dessen, was passiert ist. Sie sagen, dass es nicht stimmt, dass das jemand anderes getan hat oder Ähnliches.
Rund 1200 Menschen gelten noch als vermisst. Und der Großteil der serbischen Täterseite schweigt beharrlich darüber, wo die Ermordeten verscharrt sind. Andrea Bär über den Völkermord in Srebrenica, der 25 Jahre danach nichts von den Wunden, die er den Opfern zugefügt hat, verloren hat. Morgen im Podcast der Weltzeit geht es nach China, in die Sphäre der künstlichen Intelligenz. Ob Gesichtserkennung, Sprach- oder Bewegungserkennung, die künstliche Intelligenz durchzieht bereits alle gesellschaftlichen Bereiche in China. Ich bin Margarete Wohlan, machen Sie es gut.